Deutschlandfunk Kultur heute.
Am Ostermontag begrüßt Sie dazu Michael Köhler. Willkommen. Vom Eise befreit sind Strom und Bäche. Schaue ich aus dem Fenster, schneit und regnet es auf breiter Fläche. Zur Kultur des Osterspaziergangs, da hören wir den Schriftsteller Ilja Trojanow. Über das Gehen als Lebenseinstellung und Technik, sich die Welt zu erwandern. Goethes Verse, die lassen sich ja durchaus lesen als, sagen wir, modernes Outdoor-Performing, aber auch als klimahistorisches Zeugnis. Die kleine Eiszeit von 1500 bis 1700 war vorbei, die Gesellschaft anders. Die agrarische Monokultur hatte aufgehört. Es gab differenziertes Leben des Dorfs, Getümmel. Keiner ist getrieben, etwas erledigen zu müssen. Der bulgarischstämmige Schriftsteller Ilja Trojanow wurde in Kenia groß, lebte in Indien und Südafrika, studierte in München und erzählt zu den produktiven Autoren und Reisenden. Im Jahr 2015 da erschien sein Buch Durch Wald und Wiese oder Reisen zu Fuß. Essayistisch, reportagehaft berichtet er von langen Wanderungen durch Tansania, vom Unterwegssein in Kalifornien oder über seine Märsche durch die englischen South Downs. Ich habe ihn gefragt, was ist anders, wenn ich schreitend die Welt ergehe?
Kurz gesagt, alles. Die gesamte Wahrnehmung. Man sieht, wenn man bedächtig im Tempo des eigenen Schrittes durch die Welt geht, sieht man mit dem ganzen Körper. Und das ist tatsächlich ein anderes Sehen als nur mit den Augen. Man lernt, Vielfalt zu sehen in vermeintlicher Eintönigkeit. Also gutes Beispiel, Sie haben Tansania erwähnt, Savanne, scheinbar ein Braun in Braun. Und je länger Sie drauf gucken, öffnet sich auf einmal dieser Fächer der vermeintlichen Einfarbigkeit. Und Sie sehen ganz viele Nuancen. Das heißt, der Blick wird geschärft. Das vielleicht Entscheidende ist, Sie entwickeln ein anderes Verhältnis zu Ihrer Umwelt. Es ist eine gewisse Aggressivität in diesen modernen Reisen mit Flugzeug oder Auto. Man sagt ja auch, man frisst Kilometer. Es ist tatsächlich ein sich Aneignen von Entfernung. Wenn man zu Fuß geht, es ist ein eher sich überlassen, dem der Fremde überlassen. Man ist natürlich schutzbedürftiger und nicht nur erfährt man die Natur anders, sondern die Menschen vor Ort reagieren auch anders auf einen. Gewissermaßen auch weniger kommerziell. Man ist dann ein schutzbedürftiger Wanderer, der Aufnahme und Küstigung nicht verlangt, aber der es benötigt. Und insofern erfährt man dann ganz andere Begegnungen mit den Einheimischen.
Was Sie da gerade beschrieben haben, klingt ja fast schon nach einer Art modernen, säkularen Pilgerschaft. Wie hängen Gehen, Denken und Sprechen, Gehen, Denken und Schweigen, Gehen, Denken und Schreiben miteinander zusammen? Denn Sie haben ja daraus Bücher gemacht, Sie haben auch Begegnungen erzeugt mit Pilgern, Abenteurern, Soldaten, Mönchen, Entdeckern und vielen anderen. Wie hängt das zusammen?
Das ist ein unglaublich spannender Hinweis auf die Pilgerschaft. Die Pilgerschaft war ja die früheste Form des nicht notwendigen Reisens, also des nicht materiell bedingten, also nicht Jäger-Sammler, nicht irgendwo hinreisen, um irgendwas zu besorgen auf dem Marktplatz, sondern eine vergeistigte Form. Und insofern finde ich Pilgerschaft sehr spannend, weil eigentlich in dieser Kulturtechnik der Auszeit vom Alltag, des Austretens, metaphorisch, aber auch wortwörtlich, ist eigentlich schon all das enthalten, was uns bis zum heutigen Tag befreit und fasziniert. Wie Sie sagen, zum einen die Möglichkeit, außerhalb der Zumutungen des Alltags in sich selber besser hineinzuversinken, andere Menschen kennenzulernen, auf einem anderen Terrain als im Alltag, überhaupt Menschen kennenzulernen, mit denen man sonst nichts zu tun hätte. Fast jeder von uns bewegt sich ja, und heute glaube ich erst recht, in gewissen sozialen Blasen. Auf einmal ist man mit Menschen konfrontiert, die eine ganz andere Herkunft haben, die vielleicht ganz andere Haltungen haben. Das heißt, es ist tatsächlich eine Fortschreibung und Fortschreiten des uralten Gedankens der Pilgerschaft. Und da kommen wir eigentlich zum Kern der Sache. Bei der Pilgerschaft war immer entscheidend, dass man verändert zurückkommt. Kein religiöser, spiritueller Text aus irgendeiner Religion der Menschheitsgeschichte nimmt an, dass die Pilgerschaft ein flüchtiges Konsumieren von Erfahrung ist, sondern der Anspruch ist stets, dass man sich selber verändert aufgrund dieser Reise. Und insofern ist das für mich eigentlich der Kern des Reisens an sich. Wenn man reist, ohne in irgendeiner Weise die Möglichkeit einer Veränderung zuzulassen, dann ist das eigentlich keine Reise.
Kann man auch zu Hause bleiben. Wie hängen Rücksichtnahme und Erschöpfung zusammen? Rücksichtnahme, Sie haben es gerade schon beschrieben, man trifft auf Menschen, wohl oder übel, man trifft auf Hindernisse, wohl oder übel. Wenn man sagt, man macht einen größeren Gang, und damit meine ich jetzt mal nicht so einen Waldspaziergang, wo man sagt, na, halbe Stunde, Stunde und dann ist gut, sondern ruhig jetzt auch mal mehrere Stunden, vielleicht auch einen halben Tag, einen ganzen oder mehrere. Und Sie haben von der Auszeit eben gesprochen, auch von dem Austreten. Jetzt beobachte ich, wie auch das teilweise ja Zwecken unterworfen wird. Also, so wie es die Slow-Food-Bewegung gibt, die sich langsam zu ernähren, Rücksichtnahme zu üben, gibt es vielleicht auch eine Slow-Food, also langsamen Fußes sich fortzubewegen. Eine Promenadologie gab es mal, eine Spaziergehenswissenschaft. Da habe ich immer so ein bisschen den Verdacht, auch das steht noch unter irgendwelchem Zwecken, um damit hinterher vielleicht leistungsfähiger zu sein oder unanfälliger oder ähnliches. Ich erneuere meine Frage, wie hängen Rücksichtnahme und Erschöpfung zusammen?
Also erstens müsste man sagen, die Selbstverwandlung hat nichts zu tun mit der Selbstoptimierung. Das, wovon ich spreche, dass man selber sich genauer kennenlernt, also einer der großen Sufi-Dichter hat mal davon gesprochen, dass es eine Reise vom Ich zum Selbst ist. Das heißt tatsächlich auch, dass man einen gewissen egoistischen Narzissmus dadurch überwindet. Das hat nichts damit zu tun, dass man in heutigen Zeiten, das ist, glaube ich, ganz typisch für die kapitalistische Gesellschaft, alles versucht zu instrumentalisieren, einem gewissen Zweck zu unterwerfen, dass es irgendetwas bringt, ist ein Satz, der ganz häufig vorkommt. Was bringt es einem? Das heißt, dass das Geistige oder Spirituelle an solchen Reisen ist ja gerade, dass sie zweckbefreit sind in einem engen Sinne.
Sagt Ilja Trojanow in unserer kleinen Osterserie zum Osterspaziergang. Und eines seiner vielen Bücher heißt Durch Wald und Wiese oder Reisen zu Fuß. Wir bleiben im Feld der Literatur. Es ist Kalter Krieg. Die Mauer wurde gebaut, Juri Gagarin fliegt um die Erde, es herrscht nukleares Wettrüsten, da bricht im Deutschland des Wirtschaftswunders ein junger griechischer Arzt in die Eifel auf nach Monschau. Und da sind hochansteckende und lebensgefährliche Pocken ausgebrochen. Quarantäne im Karneval. Kommt einem irgendwie bekannt vor, ist aber aus dem neuesten Roman von Steffen Kopetzky und der Roman heißt Monschau. Und der Schriftsteller hat darin ein Zeitpanorama verfasst zu einer Zeit, als Miles Davis und Jacques Brel neu waren und die Geschichtslügen in der BRD kursierten, es sei doch nicht alles schlecht gewesen in der Nazizeit. Ein Kapitel deutscher Geschichte mit allen Zutaten aus unserer Gegenwart. Quarantäne, Pandemie, Familientragödien, eine beschwerte Gesellschaft. Ich habe den Verfasser Steffen Kopetzky gefragt, was war denn zuerst da? Corona oder Ihr Manuskript?
Es kam mehr oder weniger gleichzeitig. Also ich habe an einem stürmischen Tag am Ruhrsee eine Lesung gehalten. Da kommt in meinem vorherigen Roman kommt der Arzt Günter Stüttgen vor. Und an diesem Tag starb auch der erste Corona-Tote in Europa. Und wir waren in der Nähe von Monschau und der Veranstalter hat mich nach Hause gefahren. Plötzlich klingelte es bei mir und da war doch diese Geschichte mit diesen Pocken in Monschau 62. Ich habe dann sofort angefangen zu recherchieren und hinter den wahren Ereignissen ein, wie ich finde, Rohdiamanten an Stoff gefunden und daraus einen spannenden Roman gemacht.
Ihr Roman spielt im Jahr 62. Ich kann mich gut entsinnen, als Kind habe ich auch noch diese Impfpistole an den Oberarm bekommen. Die sind jetzt inzwischen ausgemerzt oder ausgerottet. Pocken kommen in der BRD auf in einer Zeit, ja, auch der Geschichtslügen. Also auch bei Ihnen gibt es ja einen kriegsversehrten Chefautofahrer. Der griechische Arzt trägt einen Schmelzofenkittel wie eine Art Ritterrüstung. Ist das zugleich auch ein willkommenes Gleichnis, sich vor der Vergangenheit zu drücken?
Naja, es war die Zeit, in der tatsächlich die Wahrheit ans Licht kam. Es gab den Eichmann-Prozess in Jerusalem und die Auschwitz-Prozesse wurden vorbereitet. Und überhaupt war Deutschland eine Republik, Westdeutschland eine Republik im Umbruch. Die Ära Adenauer ging zu Ende. Dieser Arzt im Stahlarbeiteranzug, der sozusagen umfunktioniert wurde, um ihn dann vor den Pocken zu schützen, war eben einer der ersten Gastarbeiter. Ein griechischer junger Mann, der in Düsseldorf studiert hat und dann eben engagiert wird, die Pocken zu bekämpfen. Und das war das Setting für einen Roman, der eben die Ideen, die Themen dieser Zeit aufgreift, eine Jugend zeigt, die ein anderes Europa möchte, die genug hat von Krieg, von Nationalismus, von Verheerungen, dass er auf die Heimat Europa schaut und eben ein Schlachtfeld sieht und eben was ganz anderes möchte. Und eine Jugend, die sagt, wir wollen endlich die Wahrheit wissen und eben eine spannende Konstellation, eine Zeit, in der die Kultur, die Musik so prägend war und für mich eben der Anlass, diese Geschichte zu nehmen von diesem Pockenausbruch und daraus eben eine so etwas, wie ich finde, eine Art von Ritterroman zu gestalten. Insofern ist der Stahlarbeiteranzug auch doppeldeutig zu verstehen.
Die Pocken hatten irgendwann die Pest als die tödlichste Infektionskrankheit der Menschheit überholt und weit hinter sich gelassen, heißt es so irgendwo auf Seite 30 ungefähr.
Ja.
Wir leben in einer Zeit, da auch die Menschen in höheren Lebensjahren wieder ihren Impfpass aus dem Schrank holen müssen. Wir leben in einer Zeit, ja, der Quarantäne, der Pandemie, der belasteten Gesellschaft, der Familientragödien. Da gibt es ziemlich viel Parallelen zwischen Ihrem Roman und heute, ne?
Die gibt es und man kann schon sagen, dass die Pocken damals in den 50er, 60er Jahren durchaus so etwas waren wie eben die große Pandemie auf der Welt, sowas wie das Corona der damaligen Zeit. Denn auch wenn es in Mitteleuropa gelungen war, die Pocken mithilfe der Impfung ziemlich zurückzudrängen, am Balkan gab es ab und zu noch Ausbrüche, so waren sie doch im globalen Süden immer noch ein weit verbreitetes Übel. Und man schätzt zum Beispiel, dass im 20. Jahrhundert alleine ungefähr 300 Millionen Menschen an den Pocken gestorben sind. Das heißt also, es war nach wie vor eine große Krankheit und durch die beginnende Globalisierung, durch den zunehmenden Flugverkehr, speziell das Wirtschaftswunder Deutschland, hat ja dann angefangen auch massiv zu exportieren in die neu entstandenen Länder des Südens nach Afrika, aber eben auch auf den indischen Subkontinent, kam diese altbekannte Krankheit zurück. Das heißt, es ist auch ein Stück über die beginnende Globalisierung.
Wir können ins Kleinste gucken und trotzdem kann uns das Größte von heute auf morgen erwischen und umhauen.
Das ist die Anfälligkeit, die Verletzlichkeit, die zum menschlichen Leben eben dazugehört. Wir glauben, dass wir eben unangreifbar sind. Wir haben unser Smartphone in der Hand und fühlen uns mächtig, weil wir jede Art von Bilddatei, von Tondatei aufrufen können. Aber natürlich sind wir immer noch Menschen, ganz normale Menschen, die einem Naturphänomen, wie es eben so eine Epidemie oder Pandemie darstellt, ausgesetzt sind. Und also eine Krise, wie wir sie gerade erleben, bringt dann eben auch das hervor, was Helmut Schmidt damals gesagt hat, als die Sturmflut über Hamburg hereinbrach. Das war ja auch 62 und wird in meinem Roman beschrieben. Der hat gesagt, in der Krise zeigt sich der wahre Charakter.
Die Tochter eines Angestellten, der in Indien auf Montage war, wird mit Verdacht auf Pocken eingeliefert. Es fängt damit an, mit diesem Kind, also erfasst von einem Virus, der unkontrolliert ist. Das ist auch ein Gleichnis auf unsere Zeit, im Moment höchster technischer Möglichkeiten, doch immer wieder Augenblicken ausgesetzt zu sein, die uns entgleiten, die unkontrolliert sind. Ist das auch so ein Stück weit existenzielles Gleichnis, Ihr Roman?
Ganz bestimmt gehört es zum Leben dazu und natürlich gehört zum Leben auch dazu, dass man manchmal Wahrheiten, die etwas unangenehm sind, dadurch versucht wegzubringen, indem man die Augen verschließt. So war das eben auch mit den Pocken. Man hat eben ein Kind gehabt, das war ganz offensichtlich schwer krank. Man hat aber gedacht, es wären Windpocken. Man hat sich damit nicht wirklich beschäftigt. Dann ging es durch die Instanzen, die Bürokratie hat zugeschlagen und gesagt, nein, dieses Kind ist aus Monschau, wir nehmen es nicht in Aachen auf. Und die Folge war dann eben eine ungelöste, offene Situation. Das kam in ein Krankenhaus ohne Isolierstation. Und es wurden am Anfang, wie immer bei solchen Epidemien, eben zahllose Fehler gemacht und anschließend dann eben musste dieses Virus dann im Kreis Monschau wieder eingefangen werden. Und da kommen eben die zwei Ärzte ins Spiel, die es wirklich gegeben hat. Aber für mich war das eben so eine Geschichte, letztlich, ich habe es vorhin schon gesagt, wie ein Ritterroman. Also da ist diese kleine, geheimnisvolle Stadt hinter den sieben Bergen, Monschau. Da bricht ein Übel aus und es werden dann eben Ritter oder es könnten auch gute Zauberer gerufen, um dieses Übel zu besiegen. So bin ich da an die Geschichte rangegangen. Das heißt, nicht nur als Katastrophenroman oder als Roman über eine Epidemie, sondern auf eine gewisse Weise auch als ein Roman über Leute, die da mit kämpferischem Sportsgeist rangehen und sagen, ich werde mich auch von den Pocken nicht abhalten lassen, sondern meine Pflicht tun und dagegen kämpfen.
Sagt Steffen Kopetzky. Sein Roman heißt Monschau und ist gerade erschienen. Die Gutenberg-Galaxis, die verschwand hinter dem Marconi-Stern. Was für ein schöner Satz. Ziemlich alt von Marshall McLuhan, einem der frühen Medientheoretiker. Ein Medium löst ein anderes aber nie völlig ab. Es drängt es nur in den Hintergrund. Enthusiasten schwärmen längst schon wieder von der Schallplatte. Und die schien ja gegen Ende der 80er Jahre tot zu sein. CD war erfolgreich. Vinyl galt als störanfällig. Doch die schwarzen Rillen erleben eine Renaissance, die auch vor dem Klassikmarkt nicht Halt macht, wie Christoph Ratz zu berichten weiß.
Ein kurzes Antupfgeräusch, dann ein leises Knacken. Die Nadel senkt sich in die schwarzen Rillen und tastet sie ab, ohne Hektik, dafür ausdauernd. Die Langspielplatte lebt. Mehr noch, in Deutschland läuft der Vinylmarkt immer besser.
Nach einer Durchstrecke, die auch relativ lang war, verzeichnen wir eigentlich seit 2010 stark zunehmende Verkäufe, sowohl bei Plattenspielern als auch bei Schallplatten,
sagt Matthias Böde von der Fachzeitschrift Stereo.
Die Schallplatte ist von einem Gesamtanteil von vielleicht 0,3 oder 0,4%, also ferner liefen, auf mittlerweile ungefähr 5% gestiegen. Die Zahlen haben also drastisch zugelegt, gehen wieder in die Millionen. Presswerke wurden teilweise reaktiviert bzw. haben am Anschlag gearbeitet, um überhaupt den Bedarf decken zu können.
Über die Gründe gibt es zwar keine belastbaren Zahlen, aber empirische Wahrnehmungen.
Manche sagen, es handelt sich darum, dass die Leute einfach gerne wieder etwas in der Hand haben wollen, also eine große Schallplatte. Man hat ein großes Cover und kann sich die großen Booklets sich angucken und lesen, die Begleittexte.
Die Langspielplatte als haptisch-sinnliches Genussmittel, frei von der sterilen Kühle, der vergleichsweise nüchtern schmucklosen CD. Welchen Anteil am gärenden Langspielplattenkuchen nimmt dabei die Klassik ein? Matthias Böde.
Tatsächlich ist es so, dass gerade im klassischen Bereich die Vinylrenaissance zwar auch da ist, aber gar nicht so stark ist wie bei Pop oder auch im Jazzbereich. Aber natürlich gibt es auch jede Menge Klassikprojekte und Parallelveröffentlichungen auf Vinyl zu eben irgendwelchen Streams oder CDs.
Diese Vorsicht mag auf den ersten Blick erstaunen, da man gerade der Klassikgemeinde ein eher höheres Durchschnittsalter unterstellt und dieses Publikum daher mit dem Medium der LP noch aus eigener Vergangenheit vertraut sein dürfte.
Trotzdem ist es so, dass viele Ältere nicht so auf die Schallplatte mehr abfahren und Klassikhörer, wie man das vielleicht denken würde. Ich vermute mal, dass dann doch bei vielen leiseren Passagen, die es ja in der klassischen Musik viel gibt, vielleicht dann doch Störungen stärker in den Vordergrund treten. Und es gibt in der Klassik eher den interessanten Effekt, dass die Super-Audio-CD, die ja auf breiter Front nie so richtig hat durchsetzen können, gerade im Klassikbereich starken Zulauf hat und eigentlich durch den klassischen Bereich am Leben gehalten wird.
Die Zahl der CD-Verkäufe stagniert seit Jahren, während rund um die LP regelmäßig neue Zuwächse gemeldet werden. Vielleicht handelt es sich dabei ja doch nur um eine kurzfristige Mode.
Der Trend zurück zum Plattenspieler ist doch langlebiger und stetiger. Und ich denke mal, dass sich diese Entwicklung auf einem hohen Niveau auch weiter verstetigen wird. Ich glaube nicht, dass wir auf die alten Zeiten so schnell zurückfallen werden, wo die Schallplatte also nur ein Mauerblümchen-Dasein führte.
Es wäre schon ein wenig die Ironie der Geschichte, wenn ausgerechnet die CD, die ja einst die LP in ihrer Vormachtstellung ablösen sollte, durch den Aufschwung der LP wieder ausgebremst würde. Denn es ist offenkundig, dass die Schere beim Musikhören immer weiter auseinanderklappt. Streaming übers Internet auf der einen Seite und die Lust am schwarzen Rillengold auf der anderen.
Noch sind die CD-Verkäufe deutlich stärker hier in Deutschland als in anderen Ländern, aber das wird sich auch rapide ändern.
Der Moment, in dem die Nadel sich niederlässt und den Plattenteller abtastet, wird auch künftig an Sinnlichkeit kaum einbüßen. Besonders bei Sammlern, die es schon sind oder die es erst noch werden möchten.
Der 1957 gestorbene italienische Tenor Beniamino Gigli war das in einer Aufnahme aus Puccinis Tosca in einem Beitrag von Christoph Fratz. Als vor einigen Tagen Hermann Parzinger, der Chef der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung schrieb, er wolle keinesfalls nur Repliken der Benin-Bronzen in seinen Museen ausstellen, da klang das wie ein trotziger Reflex auf den Restitutionsdruck und eine Art Rückschritt. Fast schon stellvertretend für das gesamte Thema Raubkunst und Kolonialismus stehen die Benin-Bronzen. Sie stehen wie kaum ein anderes Objekt für den Kulturraub in Afrika während der Kolonialzeit. Sie wurden 1897 bei einer Strafexpedition gegen das Königreich Benin im heutigen Nigeria erbeutet. Von London aus dann an zahlreiche europäischen Museen verkauft. Auch in Deutschland befinden sich mehrere hundert. Eine baldige Restitution von Teilen der Kunstwerke nach Nigeria ist nach intensiver öffentlicher Diskussion nicht mehr unwahrscheinlich. Christiane Habermals fasst jetzt für uns die Ereignisse der letzten Wochen noch einmal zusammen.
Eines ist klar, ohne das Humboldt-Forum wäre die Debatte um die Rückgabe der umstrittenen Benin-Bronzen nie so ins Rollen geraten. Denn die wertvollen Kunstwerke aus der Plünderung des Königspalastes der Ebo durch britische Kolonialsoldaten sind so unzweifelhaft koloniale Raubkunst, dass die Frage des Umgangs mit ihnen längst zum Mühlstein um den Hals des Generalintendanten Hartmut Dorgalo geworden ist. Er wäre froh, wenn die Politik eine Entscheidung treffen würde, bevor das Humboldt-Forum im nächsten Frühjahr seinen Ostflügel mit den Bronzen eröffnet, zitierte die Süddeutsche Zeitung Dorgalo. Der dementierte die Aussage zwar, doch kurze Zeit später räumte auch Kulturstaatsministerin Monika Grütters ein.
Der Umgang mit den Benin-Bronzen ist ein Prüfstein für den Umgang Deutschlands mit Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten ganz generell. Es ist meines Erachtens wichtig, dass wir im intensiven Dialog mit den Herkunftsgesellschaften zu einer gemeinsamen Strategie kommen, die selbstverständlich auch Restitutionen einschließen sollte.
Dass Bewegung in die Debatte um die Benin-Bronzen gekommen ist, lässt sich nicht mehr übersehen. Zuletzt war Andreas Görgen, Leiter der Abteilung Kulturpolitik im Auswärtigen Amt, nach Nigeria gereist und hatte dort politische Gespräche über eine mögliche Rückgabe der Bronzen geführt. Kurz darauf erklärte Außenminister Heiko Maas, zu einem aufrichtigen Umgang mit der Kolonialgeschichte gehöre auch die Rückgabe von Kulturgütern, das sei eine Frage der Gerechtigkeit. Auch in Nigeria hat sich etwas getan. In Benin City ist der Neubau eines Museum of West African Art geplant, in dem die Benin-Bronzen eine neue Heimat finden könnten. Eine unabhängige Stiftung wurde gegründet, in der die verschiedenen politischen Ebenen und Interessengruppen in Nigeria vertreten sind. Und auch die Benin Dialogue Group, in der die großen europäischen Museen die Benin-Bronzen besitzen, seit Jahren mit mäßigen Ergebnissen nach einer gemeinsamen Linie suchen, sprach von Fortschritten.
Wir sind ja natürlich alle in unterschiedlichen Ländern situiert. Da gibt es sicher nicht eine einheitliche Meinung, aber ich glaube wahrscheinlich 90% oder überhaupt mehr der deutschen Museen wollen Werke zurückgeben.
Erklärte Barbara Plankensteiner, Direktorin des Hamburger Völkerkundemuseums, die die Benin Dialogue Group leitet. Das sind neue Töne in einer Debatte, in der in den letzten Jahren vor allem viel von rotierenden Leihgaben und Kooperation die Rede war, statt von Rückgaben. Lange hatten die Zeichen in deutschen Museen und in der Politik komplett auf Abwehr gestanden. Bis vor kurzem noch beharrte die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, die alleine 530 Benin-Kunstwerke besitzt, darauf, dass es keine offiziellen Rückgabeersuchen Nigerias gebe. Das sei nicht der Fall, widersprach der nigerianische Botschafter Yusuf Tuga vergangene Woche im Tagesspiegel. Nigeria habe im Laufe seiner Geschichte immer wieder die Rückgabe seiner gestohlenen Kulturschätze gefordert, trotz mancher, Zitat, unredlicher, hinterhältiger und inzwischen widerlegter Versuche, das Gegenteil zu behaupten. Tatsächlich sind die 70er und 80er Jahre in der Geschichte der Preußenstiftung kein Ruhmesblatt. Die Historikerin Bénédicte Savoy hat in ihrem jüngst veröffentlichten Buch die Intrigen nachgezeichnet, mit denen die Museumsleute in Berlin jegliche Nachfragen des gerade unabhängig gewordenen Staates Nigeria nach Rückgabe der Bronzen oder auch nur nach Leihgaben einzelner Stücke abwerten.
Das hätten sie in den 70ern, 80ern machen können, die europäischen Staaten. Manche in Europa waren sehr stark dafür, zum Beispiel Hildegard Hambrücher hier in der Bundesrepublik. Es gab Befürworter und die sind aber durch die Blockaden aus den Museen überstimmt worden. Und dann haben wir diese Debatte, diese erste, komplett vergessen.
Zuletzt hatte der nigerianische Botschafter Tuga im August 2019 eine Verbalnote seiner Regierung mit einer Rückgabeforderung überreicht. Als offizielles Ersuchen wurde das im Auswärtigen Amt und in der Stiftung Preußischer Kulturbesitz immer noch nicht gewertet. Stattdessen verwies man auf die Benin Dialogue Group, in der doch seit Jahren in guter Atmosphäre Verhandlungen stattfänden. Die seien zwar nützlich, aber reichten wohl kaum aus, um den seit 50 Jahren erhobenen Forderungen seines Landes zum Durchbruch zu verhelfen, kritisierte Tuga. Dass Deutschland jetzt Rückgabegespräche in Nigeria führt, bringt auch in anderen europäischen Ländern die Dinge in Bewegung. Das British Museum mit seinen mehr als 900 Benin-Bronzen wollte bislang über das Thema Rückgabe noch nicht einmal nachdenken. Doch die Nachrichten aus Deutschland blieben in Großbritannien nicht ohne Wirkung. Wie der Guardian berichtet, haben mehrere britische Regionalmuseen und Kulturinstitutionen jetzt erklärt, dass sie sich sehr wohl vorstellen können, ihre Benin-Kunstwerke zurückzugeben. Darunter die Universität Aberdeen, die ankündigte, ihre Büste des Oba, des Königs von Benin, an Nigeria restituieren zu wollen. Zeitrahmen innerhalb von Wochen.
Ein Bericht von Christiane Habermals war das. Über Preisregen in Hollywood berichtet in den Kulturmeldungen nun Katrin Weller.
In Los Angeles wurden am Sonntagabend die renommierten SAG Awards verliehen in einer virtuellen Show. Die amerikanische Schauspielergewerkschaft Screen Actors Guild vergibt diese Preise für besonders gelungene schauspielerische Leistungen. Hollywood-Star Chadwick Boseman wurde posthum als bester Darsteller ausgezeichnet für seine Rolle in dem Musikfilm Ma Rainey's Black Bottom. Boseman war im vergangenen August im Alter von 43 Jahren an Krebs gestorben. Zur besten Nebendarstellerin kürte der Verband die südkoreanische Schauspielerin Yoon-ya Jung. Sie wurde für ihren Auftritt in dem Familiendrama Minari ausgezeichnet. Auf eine Auszeichnung in dieser Kategorie hatte auch die 12-jährige Berlinerin Helena Zengel gehofft. Die Schülerin ist aktuell in dem Western Neues aus der Welt an der Seite von Tom Hanks zu sehen. Die SAG Awards gelten als zuverlässiges Barometer für die Oscar-Verleihung. Die findet in 3 Wochen statt. Zur besten Seriendarstellerin wurde übrigens Anya Taylor-Joy gewählt für ihre Rolle als überragende Schachspielerin in der Netflix-Serie Damen-Gambit. Diese Serie wurde teilweise in Berlin gedreht und das soll in Zukunft öfter passieren. Der Bund will die Produktion solch großer Serien verstärkt nach Deutschland locken. Die Förderhöchstsumme des German Motion Picture Fund sei von 4 auf 10 Millionen Euro erhöht worden, um auch für hochbudgetierte Serien einen attraktiven Produktionsstandort bieten zu können, sagte Kulturstaatsministerin Monika Grütters der Deutschen Presseagentur. Voraussetzung für eine Förderung sei, dass die Produktion eine besondere deutsche oder europäische Prägung nachweisen könne. Im Oberammergau-Museum soll eine Sonderausstellung über die Passionsspiele Bühnenbilder aus einem Zeitraum von 1890 bis 2010 zeigen. Sie vermitteln nach Museumsangaben, wie sich Theaterbau, Bühnenbilder und die Art der Inszenierung im Laufe der Zeit verändert haben. Durch Filmszenen der verschiedenen Inszenierungen soll es den Besuchern ermöglicht werden, Planung und Umsetzung zu vergleichen. Ob die Schau wie geplant morgen öffnen kann, das hängt von den aktuellen Inzidenzzahlen ab. Das waren die Kulturmeldungen.
Mit Katrin Weller. In den Informationen am Abend, gleich nach den Nachrichten, da geht es um den Brücken-Lockdown. Den will NRW-Ministerpräsident Armin Laschet. Ihnen einen schönen Abend, einen guten Ostermontag wünscht Michael Köhler.